Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Heute sprechen wir über Praxisnetze, Gesundheitsnetze, Arztnetze, Praxisnetzwerke oder wie auch immer man die Struktur nennt, zu denen sich in den vergangenen 25 Jahren immer mehr Ärztinnen und Ärzte vor Ort in Regionen, in Städten oder auf dem Land zusammengeschlossen haben. Wozu gibt es eigentlich Netze und was bringt es Praxen, sich in diesen Strukturen zu engagieren? Darüber spreche ich heute mit Konstanze Liebe, frisch gewählte Vorsitzende der Agentur Deutscher Arztnetze, ADA, Bundesverband der Arztpraxis- und Gesundheitsnetze. Was für ein Name. Hallo nach Detmold, Frau Liebe.
Ja, hallo Herr Gerloff, vielen Dank für die Einladung.
Also Detmold stimmt tatsächlich.
Ja, Sie sind Detmold stimmt ja tatsächlich.
Denn Sie sind Geschäftsführerin des Ärztenetzes Lippe. Wollen Sie sich und Ihr Praxisnetz unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
Gerne. Ja, das stimmt tatsächlich. Detmold ist sozusagen der Standort unseres Netzes, also der Geschäftsstelle des Ärztenetzes. Wir repräsentieren aber eine Region, den Kreis Lippe in Ostwestfalen, also am nordöstlichen Ende von Nordrhein-Westfalen. Unser Netz gibt es schon seit über 20 Jahren. Also die Vorläufer der Netzszene sozusagen, die sich dann hinterher als GmbH firmiert haben. So rum muss ich es sagen. Wir sind ja immer eine Teilmenge einer Region. Ungefähr 100, etwas mehr als 100 Gesellschafter in dieser GmbH mit ihren angestellten Ärztinnen und Ärzten. Hausärztlich, fachärztlich gemischt, ein bisschen mehr Hausärzte als Fachärzte. Die Landschaft verändert sich. Wir sind ländliche Region, spüren den Ärzte- und sonstigen Fachkräftemangel sehr, sehr deutlich. Und vielleicht eine kurze Besonderheit noch zu der Region. Wir haben ein Klinikum, ein sehr großes Klinikum, der Maximalversorgung, jetzt Universitätsklinikums Standort der Medizinischen Fakultät in Bielefeld. Das ist eine Besonderheit, weil sich die Region eben dadurch auch, oder die regionale Versorgung dadurch auch definiert. Ansonsten machen wir als Ärztenetz über die letzten 20 Jahre das, was viele Ärztenetze machen, ganz viele Projekte, ganz viele etablierte Patientenversorgungspfade. Also vielleicht mache ich da einen Punkt, denn da kann man sich sehr schnell verzetteln, denn Ärztenetze sind ja immer in vielen, vielen Bereichen unterwegs für die Ärzteschaft in der Region.
Oh ja, das kann man wohl sagen. Sie sind seit diesen 20 Jahren Managerin da in diesem Netz oder noch nicht ganz so lange?
Ja, also ich bin auch schon fast 20, also ich bin schon 20 Jahre dabei, nicht ganz von Beginn an. Mein erster Job war es eigentlich, die damals noch in Vereinen organisierten kleinen regionalen Zusammenschlüsse dann zusammenzuführen. Also das war meine erste Arbeit im Netz mit wenigen Stunden. Und dann hat sich das Ganze doch deutlich professionalisiert. Und seitdem mache ich das. Ich bin von Haus aus Kauffrau im Gesundheitswesen, habe an der Fachhochschule in Osnabrück, heute Hochschule Osnabrück, studiert. Das war damals ja noch ein bisschen ein Paradiesvogel, dass man damit in die ambulante Versorgung ging und nicht in die stationäre oder zu den Kranken. Ja, seitdem bin ich dabei.
In der Tat, ja. Ja, und so viele sind da inzwischen gelandet, nicht? Aber gut, das ist nicht unser Thema. Sie hatten vor kurzem diese Mitgliederversammlung, wo Sie auch gewählt worden sind zur neuen Vorsitzenden dieses Bundesverbands. Da gab es auch ein paar Zahlen, die von der KBV kamen. Demnach haben wir aktuell 90 zertifizierte Netze, in denen insgesamt 7500 Ärztinnen und Ärzte engagiert sind. Laut KBV war ursprünglich erwartet worden, dass etwa 30 Praxisnetze die Zertifizierung schaffen. Das zeigt ja, dass die Netzbewegung wächst und gedeiht. Würden Sie das auch so sehen, Frau Liebe, und warum?
Ja, das sehe ich auch so. Ich wunderte mich etwas über die Überraschung. Ich glaube, das, was die Netze auszeichnet oder was ja auch der Charme der Netze ist, dass wir in den Regionen Versorgungsdefizite erkennen mit der Ärzteschaft und deutlich auch über die Ärzteschaft hinaus. Also sind ja oft auch andere Partner noch mit dabei. Und dann für die Region auch versuchen, regionale Lösungen zu finden. Also das ist, glaube ich, die Graswurzel-Initiative sozusagen, die ein Netz entstehen lässt. Und das gibt es in ganz, ganz vielen Regionen. Mhm. Und diese Versorgungsdefizite oder überhaupt diese Lücken, die man erkennt, die können dann durchaus sehr unterschiedlich sein. Deswegen sind Netze auch unterschiedlich. Also die einen schließen sich zusammen, weil sie eine einheitliche EDV haben wollen. Die nächste haben ein wirkliches Behandlungs- und Versorgungsdefizit, weil vielleicht nicht genügend Ärzte da sind. Die nächsten haben ein Projekt, was sie anschieben wollen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die sozusagen die Initialzündung aussieht und da und wie natürlich auch oder welche Ärztinnen und Ärzte sich zusammenschließen. Das ist ja auch deutlich unterschiedlich. Und es ist auch ein Unterschied, ob man auf dem Land ist oder in der Stadt. Also das ist sozusagen der Grund, aber dieser Bedarf, regionale Antworten zu finden, den gibt es ja überall. Und dann liegt es daran, ob sich Menschen wirklich schaffen, zusammenzuschließen.
Ja, ist auch immer eine Frage der Person, nicht? Es muss Menschen geben, die miteinander können.
Ja, oder? Ich glaube, das wird ja Netzen immer so ein bisschen in Anführungsstrichen vorgeworfen, historisch gesehen. Heute glaube ich nicht mehr, weil viele dann sagen, das ist auch ein Stickpunkt. Wenn die Personen dann ausscheiden, die so die Initiatoren waren und die Motoren, dass es dann nicht weitergeht mit den Netzen. Ich behaupte ja das Gegenteil. Denn Netze gibt es ja jetzt schon wirklich viele, viele Jahre und die meisten haben doch diese Anfangsgeneration längst hinter sich gelassen und sich deutlich professionell aufgestellt. Und für die anerkannten, zertifizierten Netze kann man das mit Sicherheit sagen.
Ja. Wie viele Netze gibt es denn insgesamt in Deutschland? Das ist ja jetzt noch nicht jedes Netz zertifiziert. Ich glaube, ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen. 40.000 Ärzte wären insgesamt engagiert in Netzen. Woanders hatte ich da mal gelesen. 25.000. Haben Sie da genaue Zahlen?
Nein, also das ist auch schwierig, denn der Professionalisierungsgrad ist ja dann gerade bei den nicht zertifizierten Netzen auch sehr unterschiedlich, ja, also und auch die Auftrag ist dann unterschiedlich. Also ich weiß, dass wir hier in der Region ein kleines Netz haben, das eigentlich mehr so Qualitätszirkelarbeit macht. Das ist dann zwar auch ein Netzwerk, ist aber dann natürlich nicht mit denselben Aufgaben betraut wie jetzt ein professionalisiertes, anerkanntes Netz. Also wir als ADA, wir konzentrieren uns wirklich auf die anerkannten Netze und vielleicht die, die es noch werden wollen. Da gibt es sicherlich auch noch mehr Potenzial. Da kommen wir vielleicht später noch, warum manche daran auch scheitern. Das ist, glaube ich, sinnvoll, sich auch auf wirklich die etwas professionalisierteren Netze zu konzentrieren, was Zahlen angeht. Trotzdem, glaube ich, darf man die nicht so professionalisierten Netze nicht unterschätzen, weil sie ja doch für die Regionen dann auch unter Umständen kleinere Dinge wirklich gestalterisch angehen. Aber das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, da Zahlen zu generieren.
Dann versuchen wir nochmal das Pferd nach und nach aufzuzäumen oder fangen wir nochmal von vorne an. Warum sollten Praxen sich an einem Netz beteiligen oder vielleicht sogar ein solches gründen? Was habe ich davon, als niedergelassener Arzt mich zu engagieren?
Ja, also da gibt es natürlich viele Gründe, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube, ja, der einfachste Grund, aber und vielleicht ist der auch, hört sich der trivial an, aber ich glaube, das ist der wichtigste. Zusammen geht es besser als allein. Das ist ja so ein bisschen eine Floskel, die aber, glaube ich, in der Ärzteschaft doch durchaus gilt. Ich glaube, dass wir es schaffen, in den Netzen die Transparenz, Kommunikation und Koordination innerhalb der Ärzteschaft wirklich sehr gut zu organisieren. Vor den Netzen gab es natürlich auch Zusammenarbeit zwischen den Ärzten. Das funktionierte dann aufgrund von persönlichen Kontakten, zum Teil bilateral. Und ich glaube, wir Netze haben geschafft, das sozusagen vernünftig zu organisieren. Und das bringt dann auch Entlastung. Man tauscht sich aus, man profitiert von den vielen Informationen, die wir weitergeben, bis hin dann natürlich auch zur Organisation von tatsächlichen Versorgungsprojekten. Und das ist, glaube ich, der größte Benefit, den ein Arzt hat, wenn er in einem Netz ist. Und dazu kommt, klar, ein Ärztenetz ist ein Vertragspartner, der viele Kolleginnen und Kollegen einer Region abbildet. Wenn man jetzt Vertragspartner werden möchte, dann muss man nicht mit jedem einzelnen Arzt sprechen, sondern dann kann man mit einer organisierten Gruppe von Ärzten sprechen. Denn da muss man sagen, sind die Körperschaften ja nicht in den Regionen selbst geeignet dafür. Ja, und dann sind wir natürlich auch ein Innovationstool. Ja, also das heißt, ich habe vorhin gesagt, Netze entwickeln sich, weil die Versorgungslücken erkennen und dafür Lösungen entwickeln und das recht schnell. Ja, das ist eine Gruppe von Menschen, die kreativ und innovativ ist. Und davon profitiert der einzelne Arzt natürlich total, weil wir schaffen ja keine Innovationen am Bedarf der Ärzteschaft vorbei. Also das ist sicherlich auch ein Vorteil für den einzelnen Arzt. Also das sind vielleicht so die Vorteile, die ich da hauptsächlich nennen wollte. Arztentlastung und auch, ach, das kann ich vielleicht noch ergänzen, Multiprofessionalität ist ja für uns ein Thema. Also das ist sicherlich auch ein Vorteil, dass wir das auch organisieren.
Ja, so fühlt man sich vielleicht auch sogar als Einzelkämpfer in der Einzelpraxis dann doch in so einer Art Team aufgehoben. Das ist vielleicht auch ein bisschen, nicht?
Ja, also der Trend geht natürlich zu einer größeren Praxis. Also das heißt, das sehen wir ja auch. Die Einzelpraxis bei uns im ländlichen Bereich ist noch sehr stark vertreten. Die wird auch, glaube ich, nicht komplett verschwinden. Der Trend zu den großen Praxisstrukturen ist immer vermeintlich so, brauchen wir kein Netz. Ich sehe das nicht so. Also ich glaube, die Vernetzung in der Region auch mit anderen Praxen hilft auch den großen Teampraxen oder den großen Praxen mit vielen Ärzten. Ich glaube, von der Zusammenarbeit in einer Region profitiert man eigentlich immer. Das trifft ja auch nicht nur auf den Gesundheitsbereich zu, sondern auch auf alle Bereiche.
Was war denn damals, vor 20 Jahren, hatten Sie ja eben erzählt, der entscheidende Antrieb, das Ärztenetz Lippe zu gründen?
Also wir sind tatsächlich berufspolitisch gestartet. Heißt, in den Jahren 2002, 2003, da war Ulla Schmidt ja noch Gesundheitsministerin, da war ja so ein bisschen der Trend, was dürfen die KV'en noch, will man die KV'en überhaupt noch haben? Und da hat sich die Ärzteschaft hier sozusagen zusammengeschlossen und damals waren auch quasi alle Ärztinnen und Ärzte der Region Mitglied in diesem kleineren Vereinen damals noch und haben gesagt, oh nee, da müssen wir uns aber doch zusammentun und gegebenenfalls Ersatzstrukturen schaffen. Das ist ja alles nicht so gekommen, aber das war eigentlich der Aufschlag für die Region, einfach da Zusammenschlüsse zu schaffen und sich aufzustellen, auch zu wappnen ein Stück weit. Zu gucken, wo geht das hin? Und dieser berufspolitische Schwerpunkt ist im Ärztenetz Lippe, muss man sagen, auch immer geblieben. Also wir sind nicht wie andere Netze über eine Einkaufsgemeinschaft oder so gestartet. Ja, das gibt's ja auch ganz häufig.
Und was sind so Ihre entscheidenden Errungenschaften, die Sie in diesen 20 Jahren erreicht haben? Vielleicht nennen Sie drei. Es gibt sicherlich mehr als die, aber was sind so die wichtigsten Dinge, die Sie erreicht haben?
Also wir haben uns sehr stark gemacht, was die Versorgung von Patientinnen und Patienten angeht, im Bereich Care and Case Management. Wir haben hier in Westfalen-Lippe einen Selektivvertrag in der Palliativversorgung, in der Pflegeheimversorgung. Wir haben ein Innovationsfondsprojekt gehabt für geriatrische Patienten, die alle ein multiprofessionelles Team rund um ein Fallmanagement organisiert haben, wo dann einfach ein Team rund um die Versorgung der älteren oder sterbenden Patienten aufgestellt wird. Das ist sicherlich einer unserer ganz großen Schwerpunkte für ältere, komplex erkrankte Menschen hier in Lippe. Das geht dann bis hin zur Grundversorgung und so weiter. Das ist ein großer Versorgungsschwerpunkt, den wir haben. Netze versorgen ja durchaus. Wir machen, deswegen sagte ich, wir machen natürlich das, was wir sonst, was viele Netze machen. Wir machen koordiniert und organisiert Fort- und Weiterbildung. Nicht nur im Rahmen von Veranstaltungen, sondern auch im Rahmen von dem Weiterbildungsverbund zum Beispiel. Das machen viele Netze, dass man Nachwuchs versucht in die Regionen zu locken, dafür eben sich auch aufzustellen, sektorübergreifend aufzustellen. Denn das ist natürlich, treibt uns natürlich auch um. Und dann ist unser Netz auch so ein bisschen, wir sagen, immer im zweiten Gesundheitsmarkt unterwegs. Also wir haben seit vielen, vielen Jahren ein vom MDK gelistetes Adipositas-Patientenschulungsprogramm. Und daraus ist dann auch sowas wie Stressmanagement und Reha-Sport und sowas alles entstanden. Also Ernährungsberatung, solche Sachen. Also das ist noch ein Standbein, das wir auch hegen und pflegen. Ist nicht so ganz riesig, aber doch eine gute Ergänzung in einer Region, wo es nicht mehr nichts gibt, aber doch immer weniger gibt. Sagen. Und das empfinden unsere Ärztinnen und Ärzte auch als Entlastung, dass sie da auf sozusagen ihren eigenen Betrieb, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf, zurückgreifen.
Bielefeld hilft Ihnen da sicher nicht, die Fakultät auf Dauer jetzt, dass da vielleicht
ein paar mehr
Ärzte in die Region kommen.
Ja, das hoffen wir natürlich sehr, sehr, sehr. Also das ist natürlich ein riesiger Transformationsprozess, den auch unsere Klinik leisten muss hier vor Ort.
Ja.
Also man wird nicht mal eben vom Versorgerkrankenhaus zu einer Uniklinik. Vor allen Dingen muss man ja beides dann schaffen. Also man muss sowohl versorgen als auch forschen und lehren. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand, auch für die Klinik. Aber natürlich erhoffen sich das unsere Ärzte. Wir sind dabei, immer wieder neue Lehrpraxen zu finden, denn in Bielefeld gehen die Studierenden ja schon bereits ab dem ersten Semester im Rahmen von Praktika in die Arztpraxen.
Ah, toll.
Ja, das ist toll. Hm.
Wie weit ist Detmold von Bielefeld weg? Ich bin nicht ganz firm in der Topografie.
Bielefeld ist sozusagen unser Oberzentrum. Wenn man jetzt aus Detmold fährt, dann sind es ungefähr 35 Kilometer. Wenn man jetzt auf Bad Salzuflen nach Bielefeld fährt, ist es nur ein Katzensprung. Also Lippe ist ja ein Flächenland, 350.000 Einwohner ungefähr. Bielefeld auch 350.000 Einwohner. Also eine große Stadt. Das ist für unseren ländlichen Bereich, wenn ich das sagen darf, weil da kommen wir gleich noch drauf. Also die Bedarfsplanung stößt ja aus meiner Sicht und auch aus Sicht der ADA so ein bisschen an ihre Grenzen. Wir sind im fachärztlichen Bereich nämlich von Bielefeld mitversorgt. Also das heißt, wir haben ein Problem, Fachärzte in unserer Region zu bekommen, weil wir oder von uns als Menschen in Lippe erwartet wird, dass wir in Bielefeld fahren. Und das ist im Rahmen der Bedarfsplanung, wenn man die im hausärztlichen Bereich ist, die ja kleinteilig, im fachärztlichen Bereich ist sie durchaus größer. Und das ist manchmal so ein bisschen schade für die Menschen hier bei uns in der Region, weil wir dann doch manchmal hier nicht nachbesetzen können und dann einfach nach Bielefeld müssen, ohne dass die Bedarfsplanung jetzt sagt, wir sind unterversorgt im Fachärztlichen.
Na gut, Detmold ist ja auch nicht so klein, nicht? Also sind ja schon ein paar Einwohner.
Nein, das stimmt. Also wir haben ungefähr knapp 80.000 Einwohner. Das stimmt. Hier konzentriert sich natürlich viel. Aber wir haben natürlich, also wir fahren hier 40, 50 Kilometer von einem Dorf bis zum nächsten. Also wir müssen hier schon Strecke zurücklegen. Hier gibt es das berühmte Kalletal. Das ist schon auch an der Grenze vom Kreis Lippe. Also Richtung Niedersachsen. Wir haben ja hier auch das nächste Bundesland dann an unserer Kreisgrenze. Also das ist schon nicht so ganz trivial, dass man hier auch Entfernungen zurücklegen muss. Und da stirbt ja die Bevölkerung auch langsam aus. Aber gibt's da noch. Und deswegen brauchen wir auch auf den Dörfern noch Ärzte. Ja, man kann ja nicht von den älteren Menschen erwarten, dass sie immer 40 Kilometer fahren zu nehmen oder mehr. Ja? Genau.
Was sind denn die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Praxisnetz?
Ja, ich denke, sollten da über die Anerkennungskriterien sprechen, die das ja so ein bisschen vorgeben. Daran halten wir uns und das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Thema, wie man sich als Netz dann künftig aufstellen muss. Also was ja erwartet wird im Rahmen dieser Rahmenrichtlinie sind Strukturvorgaben. Also man muss nicht nur eine feste Region beschreiben, sondern man muss auch eine gewisse Zeit schon existieren, bevor man das beantragen kann. Und man erwartet auch durchaus professionelle Strukturen. Also eine Geschäftsstelle, eine Website, eine Geschäftsführung Geschäftsführung nicht im Sinne des Handelsrechts, sondern eine der Netzmanagement, so würde ich es jetzt mal nennen. Also das ist, glaube ich, ein gutes Kriterium. Das muss man als Netz schon schaffen, dass man sich ein Stück weit auch als, wie soll ich das sagen, als kleine Firma, also wir sind ja nicht gewinnmaximierend in der Regel unterwegs, aber ein bisschen strukturell auch professionell aufstellt. Und das gehört sicherlich auch zu den Erfolgsfaktoren, weil dann kann man aus der Motivation der Ärzteschaft dann auch was Nachhaltiges entstehen lassen.
Mhm. Und Sie sind Sie sind noch nicht fertig?
Nee, bitte, fragen Sie
ein
gerne.
Ein weiterer Erfolgsfaktor, wenn Sie noch einen haben.
Wenn ich ein Netz beraten würde, dann würde ich immer sagen, ihr müsst starten mit einem wirklich guten Projekt. Also das Projekt ist ja immer, hat auch ein Ende leider, aber ich glaube, man braucht eine wirklich gute Idee, die inhaltlich trägt. Sonst kann man sowas nicht an den Start bringen. Also Das kann ein Innovationsfondsprojekt durchaus sein. Das ist natürlich sehr aufwendig und sehr groß, aber das können eben auch so kleinere Dinge sein. Also unser Adipositas-Projekt zum Beispiel damals ist entstanden aus einem Defizit, was unsere Diabetologen hier vor Ort gesehen haben. Die gesagt haben, wir müssen was für adipöse Menschen anbieten. Da haben wir hier in der Region nicht genug. Oder in der Palliativversorgung war es ja tatsächlich auch von Anfang an in der Strahlen Lippe so eine Art Selektivvertrag, die dann entstanden ist, wo man gesagt hat, das macht so viel Sinn, hier im ländlichen Bereich das gut zu organisieren, weil wir eben keine SAPV-Themen hier hatten. Jetzt gibt es die gar nicht in der Freien Lippe, aber damals war das eine Initialzündung. Genau, und berufspolitisch gesehen, also das war ja unser Startschuss in Lippe, das war einfach eine wirklich gute, also die Ärzteschaft, die ein Thema hatte. Die sagte, wir müssen uns dafür stark machen, Öffentlichkeitsarbeit machen, die sich ständig getroffen haben, und die darüber sozusagen sich committed haben, in die eigenen Praxen auch zu investieren und zu sagen, wenn wir uns nach außen gut vertreten wissen wollen, dann müssen wir auch nach innen für uns selber arbeiten. Qualitätsmanagementangebote sind dann gelaufen und so weiter. Also man braucht ein Anfangsprojekt, also ein Anfangsprojekt, mit dem man Gemeinschaft schafft.
Mhm. Und Sie sind natürlich schon zertifiziert, oder?
Ja, wir sind zertifiziert, als damals die ADA das durchgesetzt hat, politisch, haben wir direkt ein paar Tage später einen noch damals formlosen Antrag gestellt an unsere eigene kassenärztliche Vereinigung und die Zertifizierung oder Anerkennung nach Basisstufe beantragt. Heute ist das mit sehr viel mehr Bürokratie verbunden. jetzt ist unser Netz seit 4 Jahren Stufe 2, also die höchste Stufe.
Okay. Sind da die Voraussetzungen eigentlich in allen KVen gleich oder wird die Förderung der Netze da auch dann sehr unterschiedlich gehandhabt? Also die Voraussetzungen, die sind ja gesetzlich festgelegt, glaube ich, nicht, dass man ein zertifiziertes Netz wird. Oder ist das eine Durchführungsbestimmung der KBV? Und dann, welche Förderung steht dahinter?
Ja, das ist ja eins unserer ADA-Forderungsthemen, muss man sagen. Da dürfen wir auch noch besser werden in der Bundesrepublik Deutschland. Also es gibt eine, also die Praxisnetze sind verankert im Sozialgesetz 5, im Paragraph 87b. Die gesetzlichen Krankenkassen und die KBV, die Bundes-KV-Verein, haben dann eine sogenannte Rahmenrichtlinie beschlossen. Das ist der Rahmen, in dem wir Netze uns bewegen. Die Landeskassen, also im föderalen System ist das ja so, setzen diese Rahmenrichtlinie dann in ihr Landeskassen, naja, Recht ist es nicht, aber in eine Landeskassen-Richtlinie um. Also die Richtlinie, die Umsetzung dieser Richtlinie in der KVWL in Westfalen-Lippe ist also anders als in Bayern zum Beispiel, ja. Und diese Umsetzung dieser Richtlinie in den Landeskassen, weil da müssen wir unsere Anerkennung beantragen, die ist unterschiedlich in der Umsetzung. Also da, das ist ein bisschen unterschiedlich, was wir da an Nachweisen auch einreichen müssen in diesem Anerkennungsvorgang. Und natürlich, und das ist der große Stachel in unserem Fleisch, ist auch die Förderung sehr unterschiedlich. Und es gibt leider immer noch Landeskassen, wo es quasi nicht möglich ist, als Netz anerkannt zu werden. Und natürlich gibt es dann da auch keine Förderung. In Westfalen-Lippe ist es so, dass wir eigentlich sehr privilegiert sind als Netze. Es gibt hier auch sehr viele Netze, weil die KVWL schon seit vielen, vielen Jahren diese Netzbewegung unterstützt hat. Und traditionell gibt es eben viele anerkannte Netze. In Westfalen-Lippe sind 25, soweit ich das im Moment weiß. Und bei uns steht auch eine finanzielle Förderung dahinter. Und eigentlich steht das genauso auch im SGB-5. Deswegen ist das ein bisschen politischer Auftrag der ADA auch, da weiter für Vereinheitlichung zu sorgen.
Und daraus wird dann auch das Netzmanagement finanziert oder reicht das noch nicht?
Das reicht leider nicht. Also
okay.
das ist natürlich eine gute Finanzierungssäule. Liegt auch ein bisschen immer an der Größe des Netzes. Ja, also es gibt kleinere Netze oder Netze, die Projekte haben, wo die Geschäftsstelle jetzt nicht Vollzeit besetzt ist. Das ist jetzt in einem großen Netz wie Lippe mit vielen Projekten, weil wir schon so viele Jahre aktiv sind, ist meine Position im Rahmen einer Vollzeitstelle besetzt. Das ist nicht überall so. Und insofern, weil wir eine pauschale Förderung kriegen in Westfalen-Lippe, reicht das bei dem einen besser und bei dem anderen weniger gut, aber wir müssen ja nicht nur die Netzmanagerin oder den Netzmanager bezahlen, sondern wir müssen auch die Miete fürs Büro bezahlen und die IT-Infrastruktur und so weiter. Also wir haben ja Strukturvorgaben und dafür ist das jetzt in Westfalen-Lippe nicht so ganz auskömmlich, aber hilft, und wir möchten das Geld natürlich nicht missen und freuen uns, dass unsere KVWL das eben so gut supportet, auch mit Beratung supportet. Allerdings muss man eben sagen, dass die Strukturen sich auch durch die Projekte dann mitfinanzieren. Aber das, daran haben wir uns gewöhnt, und das ist ja auch eigentlich gut so, dass wir jetzt nicht nur aus der Netzförderung uns generieren und halten. Ich würde mir wünschen, dass wir in allen KVen mindestens mal so eine Förderung haben wie in Westfalen-Mitte, oder in manchen wenigen Bundesländern geht das auch, dass da schon ein bisschen mitgefördert wird. Aber die Förderungslogik ist durchaus da auch unterschiedlich.
Ja, okay. Also gut, das ist ja oft so, dass dann die Länder ihre eigenen Süppchen kochen, und das ist in den KV natürlich auch so. Sie haben in der Mitteilung zur Mitgliederversammlung auch die Rolle der Netze in der Weiterentwicklung der Versorgung hervorgehoben, beziehungsweise die Vertreterin der KBV dabei zitiert. Insbesondere bei Selektivverträgen und bei Projekten, die über den Innovationsfonds finanziert werden. Netze sind ja so ein bisschen das Labor der Patientenversorgung, wenn man so will. Wie schaffen es Netze, Kassen von einem Selektivvertrag zu überzeugen? Das ist ja auch eine Investition in die Versorgung. Und Sie haben eben gesagt, Sie bilden sich auch da deswegen, weil vielleicht Versorgungslücken erkannt werden. Aber ich erinnere mich an jahrelange Diskussionen darüber, dass eben Kassen sich nicht überzeugen ließen, Selektivverträge zu machen, vor allen Dingen nicht für die Vollversorgung. Das ist ja auch bis heute, glaube ich, so. Aber jetzt im Moment haben die ja sowieso kein Geld mehr. Wie überzeugen Sie eine Krankenkasse, einen Selektivvertrag mit Ihnen zu machen?
Ja, in der Tat, Herr Gerloff, das ist sehr schwer. Also ich denke, es gibt ein bisschen verschiedene Wege, aber in Zeiten leerer Kassen wird das natürlich nicht einfacher. Selektivverträge können ja Vollversorgungsverträge sein oder auch Teilversorgungsverträge. Also in unserem Fall jetzt in der Palliativversorgung sind das ja nur Palliativpatienten. Es gibt ja auch diese indikationsbezogenen Selektivverträge. Die sind ganz, ganz schwer. Und dann gibt es Selektivverträge, die aus dem Innofonds entstehen. Das ist ein bisschen einfacher, weil da ja die Erprobung schon gewissermaßen stattgefunden hat im Rahmen des Innofonds. Wird ja in der Regel auch ein Vertrag geschlossen, und man hofft dann ja immer, dass der in die Regelversorgung, also oder mindestens mal in den Selektivvertrag übergeht. Für Netze sind Selektivverträge natürlich eine tolle Möglichkeit auf der einen Seite, weil sie die regionale Idee aufgreifen können. Also Kollektivvertrag muss ja immer bundesweit sofort funktionieren. Selektivvertrag gibt eine andere Chance. Die Strickweise oder die Restriktionen liegt eigentlich darin, dass man immer diese Wirtschaftlichkeit nachweisen muss, dass oft die Laufzeit am Anfang kurz ist. Und das ist schwer. Denn je nach Patientenklientel geht es ja manchmal auch gar nicht darum, tatsächlich die Wirtschaftlichkeit, also tatsächlich Geld einzusparen. Das ist immer unser Ziel, weil wir behaupten ja, mit einem guten Selektivvertrag, einem guten Versorgungsrat letztlich auch Kosten sparen zu können. Mhm. Aber das nachzuweisen, braucht einen wirklich langen Atem. Die Zahlen auch vernünftig zu kriegen, ist wirklich eine Herausforderung. Also wenn man nur 3 Jahre oder nur 1 Jahr Erhebungszeitraum hat, dann ist es sehr schwer, dann Kostendämpfung oder auch nur eine Stabilisierung nachzuweisen. Das ist übrigens auch ein Strickfehler im Innofonds, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich finde, es darf auch nicht nur darum gehen. Also natürlich wollen wir wirtschaftlich arbeiten, aber wir wollen auch die Qualität der Versorgung verbessern, Versorgungsbrüche vermeiden, die Patienten-Journey, wenn man so will, effizienter gestalten, Entlastung schaffen für das medizinische Personal. Also das heißt, wir haben ja auch noch andere Ziele im Rahmen von Verträgen oder auch im Rahmen von Projekten. Und das sind ein bisschen die Hindernisse, die es einfach schwer machen, sowas zu verhandeln. Aber es gibt immer wieder Beispiele von Selektivverträgen, wo es dann auch gelingt. Und was ich gleich noch ergänzen möchte, Selektivverträge haben noch einen Strickfehler. Wenn man eine Kasse überzeugt, ist das nicht unbedingt im Interesse einer regionalen Versorgung. weil man will ja nicht wagen, ich schließe mit der AOK einen Vertrag ab, mit der örtlichen AOK, und dann will man den Patientinnen und Patienten der Ersatzkassen sagen, nee, ihr dürft aber jetzt leider nicht davon profitieren, weil eure Kasse nimmt jetzt nicht an den Selektivvertrag teil. Also das ist ja auch nicht im Sinne einer regionalen Versorgung. Das muss man auch immer berücksichtigen. Und wenn man jetzt einen Vertrag jetzt in Lippe mit einer BKK abschließen würde, mit einer Betriebskrankenkasse, dann sind das so wenige Patienten, da haben unsere Ärzte dann auch keine Lust drauf. Die finden so schnell gar nicht die BKK-Patienten. Also das ja, ist ein bisschen die Gemengelage von Selektivverträgen. Aber die Idee ist natürlich trotzdem gut. Ja, die Idee zu sagen, wir dürfen in der Region etwas machen, was vielleicht in Lippe funktioniert, aber in Leipzig nicht. Oder umgekehrt. Also das ist die, das ist das der Charme von Selektivverträgen.
Ja. Kommen wir zur Politik vielleicht zum Schluss. Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz sah ja ursprünglich vor, Ansätze zu einer Regionalisierung zu erleichtern. Das wäre Ihnen ja durchaus entgegengekommen. Daraus ist dann wegen des Koalitionsbruchs nichts mehr geworden. Geblieben ist nur noch die Entbudgetierung der Hausärztinnen und Hausärzte. Welche Hoffnungen hatten Sie in die Regionalisierung denn gesetzt? Und Ansätze dafür sind ja im aktuellen Koalitionsvertrag nicht unbedingt zu erkennen, oder?
Nein, das, da gebe ich Ihnen recht. Das ist auch ein bisschen schade. Also wir hatten in der Tat als Netz darauf gesetzt, weil wir glauben, dass diese regionalen Ansätze wichtig sind. Also nicht nur für Netze, sondern auch für die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Versorgung findet nun mal vor Ort in den Regionen statt. Dort ist der Bereich, wo die Leute sich untereinander kennen, wo sie was gestalten können. Das kann man ja nicht aus Berlin oder aus Düsseldorf für eine ländliche Region wie Lippe organisieren. Will man vielleicht ja auch gar nicht. Ja, und es ist eben ein Unterschied, ob man viele Ärzte vor Ort hat oder wenige wie im ländlichen Bereich oder viele wie in Ballungszentren. Das ist einfach, ja, kann man nur in den Regionen steuern, so muss ich sagen. Und deswegen sind wir sicherlich ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber Enttäuschung hilft ja nicht. Jetzt müssen wir nach vorne gucken und gucken, was jetzt geht. Und ich glaube, der Druck ist so hoch, der Veränderungsdruck ist so hoch, dadurch, dass die Kassen so leer sind und dass unsere Versorgung wirklich an die Grenzen stößt, aufgrund von Fachkräftemangel, dass wir doch weiterhin innovativ und kreativ in den Regionen agieren müssen. Und wir vertrauen einfach darauf, dass wir bei den Kostenträgern, aber auch von der Politik ein bisschen Rückenwind für die Regionen wieder bekommen. Das muss ja nicht unbedingt im Gesetz stehen. Wir hoffen einfach, dass wir mit den Gesetzesinitiativen, die auch anstehen, die auch kommen werden, der ambulante Bereich mitgedacht wird, weil wir brauchen für den ambulanten Bereich Lösungen. Also man kann ja nicht eine Krankenhausreform machen, ohne den ambulanten Bereich mitzudenken. Das geht nicht.
Da ist schon das letzte Stichwort eigentlich fast gefallen, wenn Sie über den ambulanten Bereich sprechen, nämlich die primärärztliche Versorgung. Die soll ja nach den Plänen der Koalition eingeführt werden, damit die Patienten besser gesteuert werden. Mit Ihren Kollegen Herrn Klein und Dr. Jürgen Flohr vom Leipziger Gesundheitsnetz habe ich erst vor kurzem über die in den Netzen gelebte Patientensteuerung gesprochen. Das funktioniert da ja schon ziemlich gut, vielleicht bei Ihnen auch schon. Ist ein Primärarztsystem im Kollektivvertrag der richtige Ansatz, um das Gesundheitswesen voranzubringen?
Ich denke ja. Ich glaube, man darf das nicht in einzelnen oder in konkurrierenden Systemen denken. Ich glaube, für uns Netze ist Patientensteuerung, das haben Herr Klein und Herr Dr. Flohr ja auch schon gesagt, Patientensteuerung ist immer schon ein Thema für Netze gewesen, weil wir immer ja auch über die Ärzteschaft hinausdenken. Netze denken immer in multiprofessionellen Teams. Und das ist das, was Patientensteuerung braucht. Also die AOK hat jetzt auch wieder ein neues Paper rausgebracht. Wir denken ja in diesen Teamstrukturen und in Patientenfaden. Und da ist automatisch die Steuerung ja impliziert. Ja, also das ist einfach immer schon Netze-Thema und ich denke, das brauchen wir auch. Und nur wenn man das sozusagen in einem konkurrierenden System zum Kollektivvertragssystem denkt, dann gibt es wieder was macht der eine oder bin ich in dem System des einen oder muss ich in das andere? Also dann muss man sich wieder entscheiden. Ich glaube, das tut dem System, Parallelsysteme tun einem System nie wirklich gut. Ich glaube, es muss man schon kollektivvertraglich denken. Was ja nicht heißt, dass man einzelne Dinge dann auch in kleinere Nebenlösungen anflanschen kann, wie Module oder irgendwie sowas. Also das ist ja auch durchaus denkbar, damit wir die Regionalität nicht ganz aus dem Blick verlieren. Aber der Rahmen sollte doch kollektivvertraglich geregelt werden, aus meiner Sicht. Mhm. Aber dazu muss man auch noch sehr viel ändern. Also dazu muss man Bedarfsplanung neu denken, dazu muss man Vergütungsformen neu denken. Der IBM wird da, glaube ich, auch ein bisschen an seine Grenzen stoßen. Da muss man auch daran denken, wie kriegt man in Zeiten von Ärztemangel, also Fachärztemangel bei uns in ländlichen Regionen zum Beispiel, dann die fachärztliche Versorgung gesichert. Also da muss man, glaube ich, nochmal sehr viele Bretter bohren. Das deutsche Gesundheitssystem ist ja kompliziert.
Ja. Ja, da haben Sie nochmal sehr schön gezeigt, wie groß die Aufgabe oder wie komplex die Aufgabe tatsächlich ist, das Gesundheitswesen mit richtigen Reformen, sagen wir mal, die wirklich Strukturen verändern, zu beglücken, weil da eben so viele Schrauben zusammenstecken, die man erstmal vielleicht ein bisschen auseinanderschrauben muss, um sie dann besser wieder zusammenzuschrauben. Oder die Zahnräder sind vielleicht das bessere Bild noch. Also da ist viel zu tun. Und insofern haben Sie vielen, vielen Dank für die Einblicke in das Innenleben der Netzbewegung und über Ihre politischen Erwägungen natürlich, aber auch für das praktische Doing, wie das zu tun ist und warum man sich darin engagiert. Vielleicht ist das nochmal ganz gut, so einen Aufschlag zu haben oder so eine Anregung zu bekommen in Regionen, wo noch nicht so viele Netze sind oder wo es vielleicht noch gar keine gibt, um da vielleicht nochmal zu überlegen, ja, vielleicht ist das doch was für uns. Und ja, mir sind die Netze seit vielen Jahren als Einrichtungen immer oder als Organisationen immer sehr sympathisch gewesen, eben weil sie von der Basis her die Versorgung organisieren und dabei häufig auch sehr schöne Erfolge erzielen. Graswurzel haben Sie ja eben genannt, den Begriff. Insofern fällt mir mein Schlusswort nicht schwer. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, Herr Gerloff.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.